Aus München heißt sie Leon Bichler herzlich zum Kurs Null auf Radio Horeb willkommen. Hören Sie jetzt den zweiten Teil des Vortrages »Krisen bewältigen« von dem Theologen, Autor und Gebetshausgründer Dr. Johannes Hartl aus Augsburg. Dr. Hartl sagt selbst zu diesem Thema: »Corona ist nicht die erste und nicht die letzte Krise der Menschheit. Lerne in diesem ermutigenden Vortrag, was Menschen befähigt hat, Hungersnöte, Folter, Einzelhaft und Seuchen zu bewältigen. Ja, mehr noch als das, jede Krise birgt eine gewaltige Chance für persönliches Wachstum.« Zitat Ende. Den ersten Teil von letztem Samstag können Sie gerne als CD beim CD-Bestellservice ordern oder auch als Podcast herunterladen auf horeb.org/mediathek sowie in der Radio Horeb App und im Skill von Alexa bei dem Podcast zum Kurs Null. Aber auch wenn Sie den ersten Teil nicht kennen, ist dieser zweite Teil vollverständlich und ich darf den Inhalt des ersten Teils grob für Sie zusammenfassen. Im ersten Sendungsteil erklärte Dr. Hartl unter anderem, was eine echte Krise ausmache, nämlich, dass die Grundannahmen über das eigene Leben erschüttert worden seien. Dabei käme es im Umgang damit darauf an, ob das eigene Lebensfundament stabil und tragend sei oder eben nicht. Etwa sklavisches Festhalten an Dingen wie Komfort, Freiheit und Kontrolle würde es verhindern, die Wachstumschance nutzen zu können, die in einer Krise auch stecken könne. Dabei bleibe Böses natürlich böse und Krisenhaftes auch eine echte Krise, aber Gott könne in seiner Güte selbst inmitten von Schlimmem und Bösem Gutes hervorbringen. Gott sei also nicht der Verursacher von Leid, sondern er verwende es häufig zum Guten, jedoch nicht unbedingt zu dem Guten, das wir uns wünschen, sondern zu etwas Größerem, als wir es oft im Sinne hätten, so dass wir nicht einfach über Gott urteilen könnten, ob das, was Gott tut, gerecht sei oder nicht. Zum Ende des ersten Teils des Vortrages unter dem Titel »Krisen bewältigen« behauptete Dr. Hartl, dass es entscheidend sei, aus welcher Realität man lebe. Denn, so sagt Dr. Hartl, was wir bekennen, das ermächtigen wir. Daran knüpft Dr. Hartl jetzt weiter an und Radio Horeb wünscht geistlichen Gewinn.
Also, ich habe gesagt, Gott ist gut, aber nicht alles verstehen wir. Ich drehe das Bild ein bisschen um. Hier ist es ein Fundament und hier ist es eine Realität, aus der du lebst. Wenn, das bist jetzt mal du hier, Menschlein. So, das sind deine Gedanken und deine Gedanken sind wichtig, weil das, was du bekennst, das bedeutet, das, was du aussprichst, das, was du bewusst in deine Gedanken hineinnimmst, das wird dein Herz erfüllen und das wird dich prägen. Deswegen ist es wichtig, was du bekennst. Allein das Bekenntnis, Gott ist gut, auch wenn ich es nicht verstehe, er meint's gut mit mir, seine Absichten sind gut, seine Pläne sind gut, ist machtvoll. Es ist nicht nur, dass du sagst, stimmt, Gott ist wirklich gut, sondern indem du es bekennst, ziehst du es in die sichtbare Welt hinab. Das, ihr Lieben, nennt man Glauben. Glauben bedeutet nicht, sich die Welt anzuschauen und zu der Erkenntnis zu kommen, dass alles wunderbar läuft, sondern Glauben ist, sich zu weigern, nur auf der horizontalen Ebene zu sehen. Und ich sag dir was, das ist umkämpft. Jeden Tag neu, auch in diesen Tagen jetzt, ist es umkämpft. Die Frage, ist Gott wirklich gut oder nicht? Das war der erste Kampf, den die Menschen auszufechten hatten. Im Garten Eden kommt der Teufel zur Eva und sagt, wenn Gott wirklich gut ist, dann, sagt es ein bisschen anders, er sagt, es stimmt nicht, dass du stirbst, wenn du von diesem Apfel isst oder von dieser Frucht isst. Gott weiß viel mehr. Der wäre das alles, das wäre das Beste, diese Frucht wäre das Beste. Gott meint es nicht wirklich gut. Und deswegen gibt es einen Kampf um deine Gedanken. Und du musst wissen, der Kampf, den der Feind ficht gegen dich, ist immer jener, dass du aufhörst zu glauben, dass Gott gut ist. Das ist die Hauptmasche. Er versucht dir einzureden, Gott ist nicht gut. Und das Blöde ist, er hat ganz gute Argumente, weil die Welt ist nicht gut. Die Welt ist nicht immer gut. Und dein Feind ist trickreich. Das ist unglaublich. Jesus ist in der Wüste. Jesus ist in der Krise. Jesus war übrigens zweimal in seinem Leben wirklich in der Krise, was wir zumindest wissen, ist im Garten Eden, im Garten Gethsemane und in der Wüste. Und da tritt der Versucher an ihn ran und unglaublich trickreich. Er sagt zu ihm, wenn du der Gottes Sohn bist, so wirf dich hinab vom Tempel, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln über dir befehlen und sie werden dich auf den Händen tragen, damit nicht etwa dein Fuß an einen Stein stößt. Weißt du, was krass ist? Der Versucher zitiert die Bibel korrekt. Das steht da wirklich. Und er verwendet aber die Bibel, er verwendet Theologie, er verwendet Denken, um Jesus an einen Punkt zu bringen, wo er Gott nicht mehr vertraut. Ne? Weil Gott hat zu Jesus nicht gesagt, tu das, sondern er verwendet das außerhalb des Kontexts. Und es ist sehr, sehr, sehr wichtig. An Gott zu glauben heißt nicht einfach naiv irgendeinen Schwachsinn zu machen, zu sagen, Gott wird mich schon beschützen, wie es jetzt, Christen lieben oft Verschwörungstheorien. Ja, mir wird nichts passieren, ich kann doch einfach, weil hier steht doch. Genau das sagt der Versucher auch und es ist außerhalb des klaren Mandates und der klaren Befugnis Gottes. Das hat nichts mit Glauben zu tun, sondern Jesus sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Das heißt, Jesus, es geht nicht drum, einfach nur aus einem höheren Prinzip zu leben, sondern es geht um was Tieferes. Es geht um einen Akt des Vertrauens. Ist der Vater wirklich gut und bleibe ich in dem, was er gesagt hat? Oder mache ich das draus, was ich mir einbilde? Ein letztes, du musst es wissen, der Kampf um Gedanken ist ein realer. Wir meinen immer, Gedanken sind doch nur Gedanken. Das, womit du deine Gedanken ernährst, wird Realität. Und man könnte sagen, durch Gedanken öffnest du dich für Spirits. Du öffnest dich für geistliche Realitäten, die deine Gefühle und deine Reaktionen einnebeln und blockieren. Und Angst, ihr Lieben, ist nicht neutral. Es gibt eine normale Angst, die jeder von uns hat. Es gibt das ganz normale, wo wir auch mal Angst haben, aber dann hast du auch Verantwortung. Ich kann es ein bisschen so hinmalen. Schau mal, das bist du und dann gibt's aber noch ein kleines Du. Das bist du auch und der ist ganz traurig. Der hat Angst, ja? Und manchmal sind wir der auch. Manchmal vielleicht wachst du in der Nacht auf und du fühlst dich total traurig und einsam und denkst, wow, gerade war ich noch so glaubensvoll und jetzt bin ich so elend. Weißt du, ich kenne das auch. Ich glaube, jeder Mensch kennt das. Wir haben beides. Manchmal sind wir ganz eingeschüchtert und das Tolle ist, Gott sagt nicht, jetzt tu mal so, als wärst du immer der Held. Sei doch mal immer der Glaubensheld. Ne? Nein, der Herr liebt auch den, der eingeschüchtert und verängstigt ist. Aber du, sozusagen der glaubensvolle und der starke Anteil in dir, der darf den mit reinnehmen und sagen, hey, weißt du was, wenn du gerade Panik hast, ich verstehe deine Panik, aber wir glauben nicht alles, was du sagst. Weißt du, wenn ein Kind zu mir kommt, wenn dein Kind zu dir kommt und sagst, alle in der Schule sind böse zu mir, dann braucht es Verständnis. Und gleichzeitig heißt es nicht, dass das, was es sagt, stimmt. Wenn ein Kind weint, sagt, keiner mag mich und du magst mich auch nicht, alles ist böse, alles gemein. Ich verstehe, wie du gerade fühlst, aber ich glaube nicht alles, was du sagst. Bei dir selbst auch, wenn es in dir gerade tobt, darfst du nicht alles glauben, was du denkst. Sondern du darfst diesen erwachsenen Anteil in dir, diesen stärkeren, glaubensvollen Anteil in dir aktivieren, zu sagen, schau, das stimmt auch. Manchmal habe ich richtig Angst und kann das Größere nicht mehr sehen. Aber ich übernehme Verantwortung für dich. Ich aktiviere diesen Anteil und wir blicken wieder auf das Größere. Das brauchst du. Sonst bist du wie von den Wellen hin und her geworfen. Eine Stufe tiefer. Ich habe behauptet, dass in jeder Krise eine Chance ist und dass Gott im Letzten sogar möchte, dass wir dass wir tiefer an diesen Punkt rankommen. Ganz interessante Geschichte, auf die ich heute hingewiesen wurde. Im Buch Jesaja gibt es eine Bußbewegung unter dem Volk Gottes. Also das Volk Gottes sagt, komm, wir beten jetzt, wir fasten jetzt, wir kehren um zu Gott. Können wir sagen, super, die haben eine Krise, jetzt kehren sie um zu Gott, was könnten sie denn Besseres tun? Aber Gott findet es offensichtlich nicht ausreichend. Gott sagt zwar, befragen Sie mich Tag für Tag und es gefällt Ihnen, meine Wege zu kennen, wie eine Nation, die Gerechtigkeit übt und das Recht ihres Gottes nicht verlassen hat, fordern Sie von mir gerechte Entscheidungen, haben Gefallen daran, Gott zu nahen. Und dann sagt Gott, aber weißt du was? Selbst eure religiöse Praxis, ihr fastet und ihr betet, sagt, jetzt geht's uns schlecht, jetzt muss Gott uns schnell helfen, sagt Gott, das ist nur eine Theorie, das ist nicht echt. Jede Krise bringt zum Vorschein, was wirklich da ist. Und ja, Gott sagt dann, das Fasten, wie ihr jetzt fastet, das stimmt überhaupt nicht zusammen mit dem, wie ihr sonst lebt. Mit dem, wie ihr mit Leuten umgeht, wie ihr mit den Armen, mit den Schwachen umgeht, wie ihr euer Herz haltet. Und man merkt so richtig in diesem Kapitel, ich hatte gar nicht so viel Zeit, noch tiefer reinzugehen, du merkst richtig tiefer, dass Gott drum wirbt zu sagen, bleib nicht stehen bei deiner oberflächlich religiösen Theorie, sondern komm mit mir auf die Herzensebene. Weißt du, es gibt leider so einen riesen Unterschied zwischen der theologischen Kopfebene, wo wir glauben, ja, Gott erfüllt mir meine Wünsche, und eine Ebene tiefer. Und Gott sagt aber nicht so, du glaubst gar nicht richtig, du bist falsch, sondern mit unglaublicher Zärtlichkeit sagt er am Ende dieses Kapitels als Verheißung, wenn wir wirklich umkehren zu ihm und beständig wird der Herr dich leiten und er wird deine Seele sättigen an Orte der Dürre. Er wird deine Seele sättigen an Orten der Dürre und deine Gebeine stärken, dann wirst du sein wie ein bewässerter Garten und wie ein Wasserquell, dessen Wasser nicht versiegen. Schaut, in der ganzen Bibel gibt es oft den Ausdruck, dass das Volk Gottes umkehrt zum Herrn, dass eine Krise kommt und Gott wünscht, dass das Volk umkehrt. Jetzt, du musst dir das vorstellen, du bist in einem Zug und der fährt in die falsche Richtung. Und auf einmal kommt der Zug zum Stillstand und du sagst, aber Gott, das ist so gemein. Ich hätte gedacht, du bist mit uns. Ich hätte gedacht, mit dir geht's immer voran. Jetzt geht's auf einmal nicht voran. Wir landen in der Sackgasse. Ja, wenn du in der falschen Richtung unterwegs bist, ist es Gnade Gottes, wenn er sich dir in den Weg stellt, damit du umkehrst. In jeder Krise ist eine Gnade, und eine Gnade auf einer tieferen Herzensebene zu Gott zu finden. Und das Doofe ist, ob das eine Theorie ist für dich, ob das eine Theorie ist für mich oder Praxis, das erfahren wir auch nur in Krisen. Und wir erfahren es auf immer tiefere Weise, Krise um Krise, Erschütterung um Erschütterung. Aber Gott lässt es nicht zu, dass wir einfach um uns zu quälen, sondern er sehnt sich danach, auf diese Ebene mit uns zu kommen.
Zurück im Kurs Null auf Radio Horeb fährt der Theologe und Gebetshausgründer Dr. Johannes Hartl aus Augsburg jetzt fort mit seinem Vortrag unter dem Titel »Krisen bewältigen«.
Was ist denn, wenn dir alles wegbricht? Oder anders gefragt, wenn was wegbrechen würde, wäre es für dich das Schlimmste? Wenn ich vorstellen würde, wow, wenn ich nicht einfach mehr den Komfort habe, den ich habe, oder wenn ich meine Freiheit verlieren würde, ja, wenn du eingesperrt wärst, wenn du die Kontrolle verlieren würdest, wenn du nicht mehr wüsstest, wie es weitergeht in deinem Leben, das wäre schrecklich, oder? Ich finde das alles sehr schrecklich. Aber die Wahrheit ist, all das ist erschütterbar. Jederzeit, jederzeit, jederzeit. Du bist einen Telefonanruf entfernt von der Nachricht. So, ich will dir keine Angst machen, aber es ist Realität. Du bist einen Telefonanruf entfernt von der Nachricht, dass ein dir enger Mensch gestorben ist. Oder du eine Diagnose hast, dass du bald stirbst oder dass dass irgendwas anderes Schreckliches passiert. Es gibt auf dieser Ebene keine Sicherheit. Und Gott wirbt zärtlich um unser Herz und sagt, ich wäre gern deine Sicherheit. Ich würde gerne dich bergen, im Schatten meiner Flügel und Gemeinschaft mit dir haben, weil das ist das Einzige, was dir Sicherheit auf tiefster Herzensebene geben kann. Weil das, wovor du am meisten Angst hast, dass du es verlieren könntest, ja, das ist halt dein, es ist dein Gott eigentlich. Das ist dein Halt. Und unser menschliches Herz ist halt so. Wir hängen uns an irgendwas und dann bringt Gott Erschütterungen, um das Wahre zum Vorschein zu bringen. Wir lesen das im Hebräerbrief. Aber das noch einmal deutet auf die Verwandlung der Dinge hin, die als Geschaffene erschüttert werden, damit die Unerschütterlichen bleiben. Deshalb lasst uns, da wir ein unerschütterliches Reich empfangen, dankbar sein, wodurch wir Gott wohlgefällig dienen mit Scheu und Furcht. Hier wird gesagt, was Erschütterliches wird erschüttert, aber nicht, dass Gott sich dann an unserem Unheil freuen kann und sagt, hahaha, jetzt bleibt dir nichts mehr außer mir. Überhaupt nicht. Sondern damit tiefer was Unerschütterliches bleibt. Und es heißt sogar, wir werden ein unerschütterliches Reich erben. Das heißt, einerseits bist du verwurzelt und gegründet in was, was unerschütterlich ist. Und gleichzeitig ist es ein Reich, zu dem du Zugang bekommst. Und ehrlich gesagt, es ist schwer zu überlesen. Die ganze Bibel ist voll mit diesen Verheißungen, dass Leiden, dass Krisen sogar notwendig sind, um uns dahin zu bringen. Paulus sagt in Römer 5, wir wissen, dass die Trübsal Ausharren bewirkt, das Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung, die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Der Paulus ist durch sehr krasse Sachen gegangen, Schiffbruch erlitten, gefoltert worden, war oft im Gefängnis, musste immer wieder fliehen. Und er sagt, unser Ausharren, Hypomoinä im Griechischen, Ausharren bewirkt Bewährung. Das Wort Ausharren kommt im Neuen Testament ganz oft vor. Wir finden das heute, ich weiß nicht, ich finde das Konzept gar nicht so attraktiv, zu sagen, wir brauchen Ausharren. Ausharren bedeutet, die Situation ist echt zum Kotzen und du läufst nicht weg. Das ist Ausharren. Und Paulus sagt, Ausharren bewirkt Bewährung. Bewährung bedeutet, dass du einen Lebensstil hast, der solide ist und der bewirkt Hoffnung. Und dann die Frucht davon ist, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Paulus hat aus dieser Realität gelebt, dass die Liebe Gottes ausgegossen ist in sein Herz und das seine Versorgung ist. Das ist das, was Gott eigentlich für dich möchte. Dass seine Liebe, seine Nähe deine Versorgung ist, auch wenn alles wankt und alles wackelt. Oder natürlich auch ganz berühmte Stelle, wo Paulus sagt, ich bin gewiss, ich bin überzeugt, dass die Leiden der gegenwärtigen Zeit nichts bedeuten im Vergleich zu der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Ihr Lieben, das sind so Bibelverse, mit denen kannst du leben und sterben. Und wir brauchen einen Glauben, mit dem du leben und sterben kannst, denn das Leben ist hart, es gibt viel Leiden, es gibt viele Sachen, die wir nicht verstehen. Oder auch, wo Paulus sagt, wir wissen, dass bei denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Das Unfassbare ist, hier steht, alle Dinge mitwirken zum Guten. Ich weiß nicht, durch welche Dinge alle du schon gehen musstest. Aber in diesem Wort alle ist ganz schön viel drin. Definitiv auch die Krise, durch die du jetzt gerade gehst. Ich komme zum Schluss. Ich habe zwei Punkte. Das erste ist, wie sieht erste Hilfe aus? Was kannst du jetzt tun, wenn du akut durch eine Krise gehst? Und welche gesunden Lebensmuster musst du dir vielleicht noch ins Leben holen, um in der nächsten Krise stabiler sein zu können? Zum einen erste Hilfe, wenn es dir gerade richtig schlecht geht, sei gnädig mit dir. manchmal verurteilen wir uns selbst, denken, was stelle ich mich denn so an? Und das haben doch andere auch schon. Und als guter, gläubiger Mensch müsste ich doch da mit wehenden Fahnen durchgehen. Manchmal musst du gnädig mit dir sein. Wenn eine wirkliche Krise oder eine Schocknachricht kommt, musst du Tempo rausnehmen. Man sagt ja, dass es drei Phasen gibt, wie man mit einer schwierigen Nachricht umgeht. Das erste ist Verleugnen, das kann gar nicht sein. Das zweite ist Depression, oh Gott, das ist alles entsetzlich, ich werde sterben. Und das dritte ist entweder dran zerbrechen oder Verantwortung übernehmen. Und für all das brauchst du Zeit. Situation benennen, wenn du durch was ganz Schlimmes gehst, musst du, also hilft's nichts zu verleugnen, hilft's nichts so zu tun, als wäre alles toll, sondern du darfst wie auch zu dir selber sagen, wow, du hast gerade echt eine wichtige Beziehung verloren, das ist gerade richtig schlimm. Es ist gerade richtig schlimm, ich gehe gerade durch eine existenziell schreckliche Zeit und ich benenne das auch. Ich bleibe aber nicht da stehen, mich zu beklagen, sondern ich übernehme Verantwortung. Es gibt ein chinesisches Sprichwort, das sagt, in der Dunkelheit hör auf, dich über die Dunkelheit zu beklagen und zünde stattdessen eine Kerze an. Das ist Verantwortungsübernahme. Es gibt viele Dinge, für die hast du keine Verantwortung, die kannst du nicht beeinflussen, aber du hast Verantwortung für deine Reaktion drauf. Dann hat man, das ist auch, was Viktor Frankl deutlich rausgefunden bei Kriegsgefangenen und im KZ. Leute, die sich geweigert haben, Verantwortung zu übernehmen, die gesagt haben, ich lasse mich jetzt einfach gehen, mir geht's so schlecht, die waren innerhalb weniger Tage tot. Im KZ. Das ist das, was Menschen am Leben erhält in einer Krise, ist, dass du nicht nur wie Kaninchen vor der Schlange sagst, das geht nie vorbei, sondern dass du sagst, inmitten dieser entsetzlichen Situation übernehme ich Verantwortung für meine Reaktion. Es gibt Leute, die waren jahrelang in Geiselhaft in einer dunklen Zelle angebunden und haben sich überlegt, okay, was kann ich jetzt tun? Und haben sich Schachprobleme gestellt im Kopf. Oder haben sich in gewisse Träume hineinbegeben, gesagt, ich plane jetzt genau, was ich tun werde, wenn ich rauskomme. Richard Wurmbrand war metertief unter der Erde in einem Gefängnis als Pastor in Rumänien und er hat jeden Tag eine Predigt gehalten. Er hat gesagt, er gibt sich diese innere Struktur, er übernimmt Verantwortung für die Situation, in der er jetzt ist. Und es macht definitiv einen Unterschied. Du kannst dir auch manchmal vorstellen, wie dein späteres Ich blickt zurück auf dich. So, dein 10 Jahre älteres Ich sagt, ich bin da schon durchgegangen. Und du kannst es auch schaffen. Und dann übernimmst du Verantwortung. Okay, ich kann es auch schaffen. So ist Verantwortungsübernahme. Was Erste Hilfe ganz vielen Menschen hilft, sind Rituale. Auch das haben Gefangene in Einzelhaft oder im Dunkeln gelernt, allein zu sagen, wenn die 2 Kekse pro Tag zum Essen bekommen, wenn die sich eingeteilt haben, wann esse ich die? Ich esse sie immer zu einem gleichbleibenden Zeitpunkt. Das stabilisiert die Seele in einer Extremsituation. Anderen helfen, auch jetzt in der akuten Krise, in der du bist oder in der wir sind, allein die Frage zu stellen, wem geht's noch schlechter? Für wen kann ich was tun? Hol dich raus aus dieser Kaninchen vor der Schlange Mentalität. Das ist alles furchtbar. Ja, es ist furchtbar. Aber ich übernehme Verantwortung und ich helfe trotzdem noch anderen. Und schließlich an Gott abgeben, was du nicht kontrollieren kannst. Das kannst du sogar in Ratgebern lesen, die gar nicht besonders religiös sind. An Gott abgeben, was du nicht kontrollieren kannst. Das ist Torheit, sich Sorgen zu machen über Dinge, die du nicht kontrollieren kannst. An Gott abgeben erleichtert ungemein und es ist tatsächlich ein Glaubensakt. Jemand hat mal gesagt, das Leben ist wie ein Fluss und du musst lernen, in dem zu schwimmen. Und da gibt's mal schöne, gemächliche Etappen und dann gibt's wirklich Stromschnellen. Und auch wie Viktor Frankl so schön sagt, das Leben stellt uns Fragen. Das Leben stellt uns Aufgaben und die Frage ist, wie antworten wir drauf? Und eine sehr, sehr, sehr gesunde Antwort kann sein, das an Gott abzugeben, was wir nicht kontrollieren können. Thank you.
Krisen bewältigen. Damit fährt der Theologe und Gebetshausgründer Dr. Johannes Hartl aus Augsburg jetzt fort.
Ein allerletztes: Was hält Menschen überhaupt langfristig gesund, dass sie Krisen gut überleben können? Ich habe gesagt, dass eine Krise zeigt, was wirklich da ist. Und ich bin fest davon überzeugt, dass Krisen für viele Menschen der absolute Segen ist oder sind, weil sie erkennen, wow, ich lebe ja die ganze Zeit in einem Film, der komplett ungesund ist. Das Gleiche trifft auf unsere Gesellschaft zu. Wir leben auf komplett ungesunde Weise und Krisen zeigen das. Und das Erste, ein gesundes Muster ist, du musst für deine Seele sorgen, wie für einen Muskel, den du trainierst. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Du musst Verantwortung übernehmen, auch für dein geistliches Leben. Viele Dinge im geistlichen Leben sind wie, du gehst freiwillig ins Dunkel, bevor das Dunkel kommt. Ja, du lernst zum Beispiel zu schweigen, du lernst Gott in der Tiefe zu suchen und es auszuhalten, wenn keine Ablenkungen sind. Das ist was, wo du deine Seele stärkst für Zeiten, wo wirklich im Außen alles schwierig ist. Das ist wie, wenn deine Wirbelsäulenmuskulatur total unterentwickelt ist, kannst du durch einen leichten Stoß oder durch eine falsche Bewegung gleich dir sehr wehtun und Bandscheibenvorfall haben. Dagegen, wenn du ein gesundes Muskelsystem hast, bist du widerstandsfähiger gegen solche Sachen. Das Gleiche trifft auf deine Seele zu. Es gibt das Sprichwort, Not lehrt beten. Und die Wahrheit ist, Gebet ändert alles. Auch hier wieder. Du musst nicht mal ein gläubiger Mensch sein dafür. Es gibt sogar Psychologen, die sagen, auch wenn Beten vielleicht nichts bringt, objektiv, allein indem meine eigene Not zum Gebet wird, es ist für die Psyche wahnsinnig wichtig, aber es ist viel mehr als das. Ich kann so unendlich viel Zeugnis davon geben, Gebet ist viel mehr als nur ein frommer Wunsch. Gebet ist eine Deklaration, eine Erklärung in der geistlichen Welt und ein Gebet, das sich an Gott richtet, das mit ihm übereinstimmt, es erzeugt eine Resonanz und ein Echo in der geistlichen Welt. Wir lesen das einmal im Buch Daniel, da betet und fastet der Daniel und im Bereich der Engel, die reagieren drauf und er sieht dann in der Vision, wie sich global über den Ländern was verändert, weil er gefastet und gebetet hat. Leute, wir haben gar keine Ahnung, wie machtvoll Gebet ist. Gebet ändert alles. Und ich kann es dir nur sagen, wenn du einen Durchbruch möchtest, im Bereich Ängste, im Bereich, was geht alles in deinem Kopf ab und du hast keine Perspektive mehr, es reicht nicht, sich einfach nur vorzunehmen. Manchmal musst du einfach deklarieren. Du musst der Angst gebieten. Es gibt im Gebet nicht nur, lieber Gott, bitte mach, sondern dein Reich komme, dein Wille geschehe, ist auch ein Hervorrufen. Das ist wie, ich setz das jetzt. Ab jetzt gilt, hier ist Gottes Wille. Hier passiert Gottes Reich in diesem Ort. Und manchmal brauchen wir Gebet füreinander. Und manchmal müssen wir selber beten. Und ich bin absolut der Meinung, dass Gebet, dass Not beten lehrt und dass wir gerade in der westlichen Welt nicht mehr beten können. Unter anderem deswegen, weil wir es uns bequem und fett eingerichtet haben in Sicherheit, in Konsum, in Kontrolle. Und all das ist eine Illusion. Es ist eine Illusion. Wir sind keine Götter. Wir haben nicht alles in der Hand. Und im Gebet zeigst du, Herr, ich habe nicht alles in der Hand. Du öffnest deine Hände. Deswegen ist es eine der wichtigsten menschlichen Gesten. Ein gesundes Muster ist zu leben im Hier und Jetzt. Es klingt wie so ein Spruch aus der Ratgeberliteratur, aber es ist tatsächlich so. Deine Ängste werden immer versuchen, dich in die Zukunft oder in die Vergangenheit zu ziehen. Hättest du damals was anderes gemacht, dann wäre es jetzt nicht so. Und in 2 Monaten wird die Welt untergehen. Leute, wir wissen nicht, was in 2 Monaten ist. Es gibt große Probleme mit den Zukunftsszenarien. In der Regel sind sie entweder zu positiv oder zu negativ. Und wenn du auf dein eigenes Leben blickst, die ganz negativen Szenarien treffen fast nie ein. Und die ganz Positiven treffen auch fast nie ein. Also du heiratest und denkst, ab jetzt wird alles wunderbar. Manches wird wunderbar, manches nicht. Du denkst, boah, ich komme in die neue Stadt, es wird furchtbar, ich werde niemanden kennen, es wird schrecklich. Nein, es wird nicht furchtbar. Es wird mittelfurchtbar. Und auch in der jetzigen Krise, die Wahrheit ist wahrscheinlich irgendwo dazwischen, nur dass es dir jetzt unfassbar wenig hilft, drüber nachzudenken. Und da gibt's eine Sache, die uns wahnsinnig wenig hilft in dem Bereich, und das sind Medien. Lass mich das mit einem sehr deutlichen Wort sagen. Du musst und ich muss meinen, wir müssen unseren Konsum von Medien limitieren, wenn wir nicht getrieben sein wollen von Angst und Panik. Du kannst schon wahrnehmen, was da ist, aber wovon du dich innerlich ernährst, muss von einer höheren Quelle sein. Sonst kommst du nicht raus. Es ist unfassbar, gerade jetzt diese Tage, was in den Medien abgeht von Furcht und Panik, es ist einfach krank. Weil die Wahrheit ist, keiner weiß es genau. Keiner weiß genau, wie es jetzt kommt. Dauert es ganz lang, dauert es ganz kurz, aber es bringt auch nichts. Das ist wie wenn du jetzt zurückschaust auf große Menschheitskrisen wie im Zweiten Weltkrieg. Letztendlich weiß man es nicht. Man weiß es nicht. Aber das Einzige, was du tun kannst, ist im Hier und Jetzt leben mit Gottes Frieden, der das Verstehen übersteigt und dich von seiner Perspektive, von seinem Wort her nährst und nicht nur von den Medien. Ein gesundes Muster ist grundsätzlich Dankbarkeit und auch eine Dankbarkeitsübung. Ich ermutige dich, wir schauen auf die Sorgen und die Krisen. Sind wir auch dankbar, dass die Bäume gerade blühen? Das Einzige, was jetzt wirklich real ist, ist der heutige Tag. Und wenn du im Hier und Jetzt Frieden haben kannst mit Gott, was soll dir Angst machen vor dem Morgen? Der morgige Tag hat genug eigene Plage, sagt Jesus. Und heute ist das da, was du brauchst. Und schließlich ein letztes. Wir brauchen dringend Fokus auf der Ewigkeit. Wir sind so materialistisch im Westen. Wir bauen auf unseren Komfort. Wir denken, wenn Gott wirklich gut wäre, dann würde er verhindern, dass ich mein schönes, warmes Haus verliere oder dass ich meine Freiheit verliere, dass ich keine Kontrolle mehr habe. Und in echt hat Gott ein unerschütterliches Reich für uns, das bedeutend größer ist. Und er hat mehr Interesse daran, als daran, dass dir hier alles immer in den Kram passt. Ihr Lieben, wir brauchen Fokus auf die Ewigkeit. Jesus ist auferstanden, um uns eine lebendige Hoffnung zu geben. Und deswegen brauchen wir keine Angst vor dem Tod zu haben. Ich habe meinen Großvater, der im Krieg war, in unterschiedlichen Fronten und wirklich ein gottesfürchtiger Mann war. Ich habe ihn gefragt, was ihn am Leben gehalten hat. Und er hat gesagt, ich hatte einfach mit meinem Leben abgeschlossen. Und das ist ein bisschen so ein Soldatenspruch. Aber es ist letztendlich genau das, was ein Jünger Jesu tut. Er hat mit seinem Leben abgeschlossen. Wovor hast du wirklich Angst, wenn du an einen Erlöser glaubst, den das Grab nicht halten konnte? Du bist berufen zu einer lebendigen Hoffnung, die über den Tod hinausgeht. Und nur das ist ein Anker. Weil du wirst sowieso sterben und wir wissen nicht wann und wir wissen nicht wie. Wir brauchen einen Fokus auf der Ewigkeit. Im Psalm heißt es so schön, unsere Tage zu zählen lehre uns, dann gewinnen wir ein weises Herz. Ist das nicht schön? Unsere Tage zu zählen lehre uns, dann gewinnen wir ein weises Herz. Hier wird gesagt, ein weises Herz bekommst du, wenn du im Bewusstsein lebst, dass du endlich bist, dass du sterben wirst, dass deine Tage begrenzt sind. Das ist, was Weisheit ist im biblischen Sinne. Unsere Tage zu zählen, lehre uns, dann gewinnen wir ein weises Herz. Was ist deine Berufung in dieser Zeit? Warum hat Gott zugelassen, dass Josef durch die Krise kam? Nicht nur, dass es Josef nachher besser ging, sondern um viele Menschen am Leben zu erhalten. Durch was auch immer du siegreich gehst, kannst du andere Menschen hindurchführen. Und ich glaube, dass das eine Zeit ist, wenn du durch eine Krise gehst und auch die aktuelle Situation, in der wir sind, ich glaube, dass das eine Zeit ist, wo wir aufstehen müssen. In allen Krisen der Menschheit waren es Männer und Frauen Gottes, die gesagt haben, Herr, ich lebe aus einer größeren Realität, wie kann ich helfen? Ich habe zum Beispiel dieses Bild gefunden von einer der großen Pestwellen in Europa, wo sie die Leute zum Sterben rausbringen. Es gab ja Gegenden, wo 60% oder 70% der Bevölkerung an Pest gestorben ist. Und rechts sieht man die Mönche, wie sie aus der Heiligen Schrift vorlesen und beten und den Kranken Trost spenden. Das heißt nicht, dass es immer das Weiseste ist, in Zeiten von virologischen Erkenntnissen alle Distanz fallen zu lassen. Das meine ich nicht. Sondern das meine ich, dass die dunkelsten Zeiten diejenigen sind, wo das Volk Gottes aufstehen soll und sagen muss, für genau so eine Zeit wie diese bin ich ins Königreich gekommen. Und nicht sagen, oje, oje, warum sind da böse Kräfte so stark und warum ist alles so schlimm? Sondern die Jünger kommen mal zu Jesus und sagen, warum konnten wir diesen bösen Geist nicht austreiben? Und Jesus sagt, diese Art kann nur durch Gebet und Fasten ausgetrieben werden. Ihr Lieben, jede Krise, besonders eine Krise, die größere Kreise zieht, ist ein Weckruf an uns, uns nicht einlullen zu lassen in den oberflächlichen Unsinn unserer Zeit, sondern uns in Gott zu gründen, der uns ein unerschütterliches Reich verheißen hat und dieses Reich auf andere auszubreiten. Das beginnt aber bei uns selbst, bei unserem Herzen. Und Fasten und Gebet sind Dinge, die uns mit diesen tieferen Ebenen konfrontieren. Wenn du mal ein paar Tage nichts isst, wirst du merken, boah, wie unruhig du wirst. Wenn du mal versuchst, eine Stunde still zu sein und Gott zu suchen, wirst du merken, vielleicht wie wenig du in dieser höheren Dimension lebst und wie wenig du in dieser tieferen Dimension verankert bist. Aber genau das ist deine Kraft, wenn du bei Gott nahe bleibst. Da geht's nicht nur um Theologie, nicht nur um Kopfwissen, sondern bleiben in Gott und er in dir. Dann hast du eine Antwort für die Herausforderungen dieser Welt. Und ich glaube, dass Gott oft mehr das im Sinn hat, dass er sagt, du, ich möchte gerne, dass du Licht der Welt, Salz der Erde bist. Auch jetzt in der Situation, die wir gerade haben. Lass uns Hoffnung verbreiten. Lass uns für Menschen beten. Lass uns Menschen von der Hoffnung erzählen, die uns erfüllen. Lass uns Verantwortung übernehmen für unser eigenes geistliches Leben. Es gibt keine besseren Zeiten für Jünger Jesu als dunkle Zeiten, denn dahin sind sie gerufen. Ja, ich weiß, es wäre schöner, wenn alles cool wäre. Cool wird's im Himmel. Entspannt wird's im Himmel. Jetzt ist eine Zeit aufzustehen, Licht und Salz zu sein.
Sie hörten den zweiten Teil des Vortrages Krisen bewältigen von dem Theologen und Gebetshausgründer Dr. Johannes Hartl aus Augsburg, dem wir herzlich für die Ausstrahlungserlaubnis danken. Mehr Material von Dr. Hartl erhalten Sie auf gebetshaus.org. Den ersten Vortragsteil können Sie genauso wie den soeben gehörten zweiten Teil gerne als CD bestellen unter 08328 921 120. Ich wiederhole 08328 921 120. Natürlich können Sie diese Sendung und auch den vorherigen Teil auch als Podcast herunterladen auf horeb.org sowie im Radio Horeb Skill von Alexa und natürlich auch in der Radio Horeb App, jeweils bei den Sendereien Podcasts zum Kurs Null. Für Sie war Leon Bichler in München am Mikrofon. Ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören und fürs Beten sowie Spenden, denn dadurch ermöglichen Sie unsere Arbeit. Vielen Dank dafür, vergelt's Ihnen Gott. Jetzt wünsche ich Ihnen noch viel Freude mit dem weiteren Programm von Radio Horeb. Vorab einen schönen und gesegneten Sonntag und alles Gute Ihnen. Behüt Sie Gott.